Info 3 Abend.
Die Kritik der Umweltverbände an den Stromkonzernen, die Annahmen zum Atomausstieg seien unrealistisch. Die Lösung im Steuerstreit ist in Sicht. Die Schweiz und Italien kommen sich wieder einen Schritt näher. Das Wetter morgen gibt es etwas mehr Sonne, aber es ist auch mit Regen und Gewittern zu rechnen. Info 3, am Mikrofon sind Daniel Hof und Philipp Bürkler, die Nachrichten.
Der Verband der Schweizer Stromproduzenten hat heute Szenarien vorgestellt, wie die Zukunft ohne Atomkraftwerke aussehen könnte. Mit ihren Szenarien schüre die Strombranche unnötige Ängste, kritisiert etwa die Energiestiftung. Und der WWF spricht von unrealistischen Annahmen. Die Studie der Strombranche tauge nicht als Entscheidungsgrundlage. Laut den heute vorgestellten Szenarien des Stromverbandes bräuchte die Schweiz über 1000 Windkraftwerke, 10 Wasserkraftwerke und riesige Photovoltaikanlagen. Oder es bräuchte drastische Energiesparmaßnahmen. Im Steuerstreit zwischen Italien und der Schweiz soll es bald eine Lösung geben. Das hat Bundespräsidentin Widmer-Schlumpf gesagt, nach einem Treffen mit dem italienischen Regierungschef Monti in Rom. Es geht etwa um die Frage, wie Vermögen von Italienern auf Schweizer Konten besteuert werden sollen, um die Besteuerung der Grenzgänger und auch darum, wie Schweizer Unternehmen in Italien geschäften können. Das Verteidigungsdepartement VBS sucht nach einem militärischen Gelände, auf dem während Jahren ein großes Asylzentrum des Bundes betrieben werden könnte. Wie VBS-Chef Ueli Maurer gegenüber Schweizer Radio Dires erklärte, sei das Ziel ein Lager mit Containern oder Baracken. Dort sollen alle neu ankommenden Asylbewerber untergebracht und befragt werden. Hotels sollen auch künftig in Ferienwohnungen umgebaut werden dürfen. Auch in Gemeinden mit über 20% Zweitwohnungen. Das verlangen der Tourismus- und der Hotelierverband. Sie kritisieren damit die bisherigen Vorschläge zur Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative. Es sei von großer Bedeutung, dass nicht rentable Hotels in Ferienwohnungen umgebaut werden können. Der Bundesrat will nach den Sommerferien entscheiden, wie die Zweitwohnungsinitiative angewendet wird, bis das Parlament ein Gesetz ausgearbeitet hat. In Zürich treffen sich ab heute Sterbehelfer aus zahlreichen Ländern zu einem Kongress. Dabei sind 55 Organisationen, die todkranken Menschen Hilfe zur Selbsttötung anbieten. Zum Kongress eingeladen hat der Schweizer Verein Exit. In der Schweiz ist die Sterbehilfe verhältnismäßig liberal geregelt. Island ist das friedlichste Land der Welt. Zu diesem Schluss kommt das australische Friedens- und Wirtschaftsinstitut IEP. Es misst Kriterien wie Kriegsgefahr, Terroranschläge oder Gewaltverbrechen. Auf Island folgen Dänemark und Neuseeland. Die Schweiz belegt Platz 10 der friedlichsten Länder der Welt. Gegenüber dem Vorjahr haben Griechenland und Syrien einige Plätze verloren. Laut dem Institut ist die Welt insgesamt etwas friedlicher geworden. Am russischen Nationalfeiertag haben in der Moskauer Innenstadt Zehntausende gegen Präsident Putin demonstriert. Es war die größte Kundgebung seit Putins Rückkehr ins Präsidentenamt. Prominente Oppositionelle waren für den Zeitpunkt der Demonstration von der Polizei vorgeladen worden. Die meisten von ihnen missachteten die Vorladung. Die Demonstration ging ohne größere Zwischenfälle zu Ende. Die Börsendaten von Thomson Reuters: Der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 5.892 Punkten, ein Plus von 0,4%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.450 Punkten, ein Plus von 0,3%. Der Euro wird zu 1.2009 gehandelt und der Dollar zu 96,64
Rappen. Info 3 Abend. Die Themen.
Beim Bund kostet der Atomausstieg 48 Milliarden, bei den Stromkonzernen rund dreimal mehr. Eine Rechnung, die Fragen aufwirft. Die Schicksalswahl in Griechenland: aus Angst vor den Wählern traut sich kaum ein Politiker auf die Straße. Dafür tummeln sich alle in den TV-Sendern. Und vor dem Fußballduell der Erzrivalen in Warschau steht praktisch neben jedem russischen Fan ein polnischer Polizist. Gleich.
Zuerst das Wetter. Morgen im Norden einige sonnige Abschnitte, aber auch weitere Regengüsse und Gewitter um 18 Grad. Im Süden teils sonnig und nur noch lokale Schauer bei 23 Grad. Der S3 Verkehrsinformationen von 17.05 Uhr in der Region Zürich auf der A1 in Richtung St. Gallen. Stau zwischen dem Limmertaler Kreuz und Zürich auf Folterm, dies wegen eines Unfalls nach dem Gubristunnel. Dann weitere Staus oder Behinderungen auf der A1 zwischen der Verzweigung Zürich Ost und Zürich auf Folterm in Richtung Bern. Sowie auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Gubristunnel. In der Zentralschweiz auf der A4 zwischen Affoltern am Albis und Cham in Richtung Brunnen. Auf der A4a zwischen Zug und der Verzweigung Blegi in Richtung Luzern. Im Aargau auf der A1 zwischen Baden-West und Lenzburg Richtung Bern. In der Region Basel auf der A2 zwischen dem Schweizer Halle-Tunnel und Basel-Wettstein in Richtung Deutschland. Auf der kantonalen Autobahn zwischen Muttenz und der Verzweigung Hagnau in Richtung Basel. Sowie auf der Hauptstraße zwischen dem Eckfluttunnel und Zwingen. Und schließlich in der Region Bern auf der A1 im Baustellenbereich zwischen der Verzweigung Weiermannshaus und Bern-Neufeld in Richtung Zürich.
Info 3 Abend.
Was braucht es für den Ausstieg aus der Atomenergie und was kostet dieser Ausstieg? Bisher hat der Bund gerechnet und erste Eckpunkte der Energiestrategie vorgelegt. Nun sind auch diejenigen über die Bücher gegangen, welche die Energie liefern werden, die Stromunternehmen. Sie haben heute drei Szenarien präsentiert. Die Kosten fallen dabei markant höher aus, als der Bund berechnet hat. Caroline Arn.
Verstärkt, intensiv und fundamental, so heißen die drei präsentierten Ausstiegsszenarien des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen VSE. Anders ausgedrückt, die Strombranche legt Varianten vor, die sie als Bergwanderweg oder Klettertour bezeichnet. Kurz, einen Spaziergang gibt es nicht. Es koste und es brauche Eingriffe vom Staat, so das Fazit des VSE. Die Zutaten aller drei Szenarien sind Stromsparen, mehr erneuerbare Energien und Gaskraftwerke oder Stromimporte. Je nach Szenario von 0 bis zu 8 Gaskraftwerken, von wenig bis massiv mehr erneuerbaren Energien. Um dies durchzusetzen, braucht es gesetzliche Bestimmungen, zum Beispiel für den Stromverbrauch von Geräten, aber auch Abgaben und Steuern. Je mehr erneuerbare Energien die AKW künftig ersetzen sollen, desto mehr Eingriffe brauche es. Die Kosten sind hoch, sie variieren von 118 Milliarden bis 150 Milliarden. Das heißt, der Strompreis würde zwischen 30% und 70% steigen. Niklaus Zepf, Mitverfasser der Szenarien.
Wir haben ausgerechnet, jedes der Szenarien ist machbar, sofern die Rahmenbedingungen umgesetzt werden können, aber eine optimale Lösung in dieser Form gibt es nicht.
Der mittlere Weg ist vergleichbar mit der Energiestrategie des Bundes. Doch bei den Kosten weichen die Szenarien deutlich voneinander ab. Dreimal höher sind die Berechnungen der Strombranche. Man zähle auf die eigenen Erfahrungen und vor allem, man habe nicht über ein Jahr gerechnet, sondern detailliert den Stromverbrauch für jede Stunde berechnet, begründet VSE-Präsident Kurt Rohrbach den Unterschied.
Das heisst, wir haben alle 8.760 Stunden des Jahres simuliert. Und dann geschaut, was kann man einspeisen, was kann man nicht einspeisen. Also ich habe bei diesen Einschätzungen ein gutes Gefühl, aber es bleiben Schätzungen, das ist klar.
Eine Diskussionsbasis sollen diese neuen Zahlen liefern. Der VSE will sich nicht für ein Szenario entscheiden. Die atomkritische Schweizer Energiestiftung SES ist erfreut, dass die Strombranche nun ohne AKW rechne. Doch die SES halte sich bei den Kosten lieber an die Berechnungen des Bundes. Zudem sagt Jürg Buri, Geschäftsleiter der SES.
Der Umbau in die Stromzukunft, der kostet sowieso. Auch die Investitionen in neue Atomkraftwerke würden kosten. Und wenn man zu Vollkosten rechnen würde, dann würde wahrscheinlich der Atompfad auf lange Frist gesehen noch teurer als der Pfad über die erneuerbaren Energien.
So ist auch mit den heutigen Zahlen der Strombranche klar. Es bleiben Schätzungen und die Meinungen dazu gehen auseinander. Die Zukunft lässt sich nur schwer in die Karten schauen.
Info 3 Abend.
Griechenland wählt nächsten Sonntag ein neues Parlament und die ganze Welt schaut zu, denn Griechenland braucht unbedingt eine funktionsfähige Regierung. Ob der Massenproteste haben die meisten Politiker längst kalte Füße bekommen und meiden die Straßen. Der Wahlkampf läuft daher vor allem übers Fernsehen. Die Wahlspots am TV werden zum einzigen Propagandamittel der Parteien. Aus Athen, Rodothea Seralidou.
Kypros, Belgio, Irlandia, Gallia, Portugalia, Ισπανία. Αυτές οι χώρες είναι στο ευρώ.
Και η Ελλάδα, κύριε, δεν είναι.
Grundschulkinder sitzen in ihrer Klasse und schauen auf die Tafel. Aufgelistet sind die Länder, die zur Eurozone gehören. Ein Mädchen fragt, und Griechenland? Was ist mit Griechenland? Der Lehrer schaut verzweifelt und antwortet nicht. Die Kamera konzentriert sich auf die ernsten und fragenden Gesichter der Kinder. Es ist der Wahlspot der konservativen Nea Dimokratia. Ein Spot, der die Gefühlswelt der Wähler beeinflussen will, so Janis Tsirbas. Der promovierte Politologe ist spezialisiert auf die Wahlpropaganda der Parteien.
Σύμφωνα με τη διαφήμιση, το βασικό διακύβευμα και σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, προφανώς.
Was nach Meinung der Nea Dimokratia bei diesen Wahlen auf dem Spiel steht, ist, ob wir in der Eurozone bleiben oder nicht. Dieser Spot wirkt einschüchternd. Das ist oft so. Derjenige, der die Macht innehat, arbeitet mit der Angst vor dem, was passiert, wenn er nicht mehr regiert. Die Nea Dimokratia versteht sich im Moment als die einzige starke Partei des alten politischen Systems, so Tsirbas. Deshalb sieht sie nicht mehr die sozialistische PASOK als ihre Hauptgegnerin, wie es bisher der Fall war, sondern die linke Partei Syriza. Und diese kontert mit ihrem Wahlspot.
Θυμάσαι πόσες φορές μας φόβησαν ότι θα φύγουμε από την Ευρώπη και θα γυρίσουμε στη δραχμή.
Eine Stimme fragt den Zuschauer, kannst du dich daran erinnern, wie oft sie dir gesagt haben, dass wir die Eurozone verlassen, dass wir bankrott gehen und dass sie uns mit ihrem Memorandum retten? Zu oft, um uns weiterhin Angst zu machen. Der Blick in die Zukunft als Wahlstrategie sei typisch für Parteien, die bis jetzt in der Opposition waren und nun an die Macht kommen wollen, sagt Politologe Janis Tsirbas.
Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ μετατρέπει την οργή σε ελπίδα.
Die Syriza antwortet auf die Einschüchterungstaktik der Nea Dimokratia und will die Menschen beruhigen. Adressaten sind die Menschen, die unter den Konsequenzen des Memorandums leiden. Anders als die Nea Dimokratia, die die Gesellschaft als Ganzes behandelt, scheut sich die Syriza nicht, eine Aufteilung zwischen ihnen und uns zu machen. Egal, was man über das Parteiprogramm der Syriza denkt, Janis Tsirbas schätzt die Wahlkampagne der linken Partei als besonders gelungen ein. Besonders misslungen dagegen sei die Werbung der sozialistischen PASOK. Dieser Wahlspot verkörpert die Kernidee der Nea Dimokratia, dass wir in der Eurozone bleiben müssen, so sehr, dass man auf den ersten Blick denken könnte, es handelt sich um einen Wahlspot der Nea Dimokratia. Das zeigt die Schwierigkeit der Sozialisten, sich von den Konservativen abzugrenzen. Sie stecken in einer tiefen Identitätskrise.
Sagt Politologe Janis Tsirbas im Beitrag von Rodothea Seralidou.
Info 3 Abend.
Heute Abend um 8:45 kommt es an der Fußball-EM zum Duell der Erzrivalen Polen gegen Russland. Das Spiel in Warschau findet unter großen Sicherheitsmaßnahmen statt. Radikale Fans beider Lager gießen seit Tagen Öl ins Feuer. Das Verhältnis zwischen Russland und Polen ist historisch belastet. Die Boulevardpresse bedient nie das Instinkt, um Stimmung zu machen. Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann ist zurzeit in Warschau. Ich habe ihn gefragt, wie man in Polen auf die Hetzpropaganda einiger polnischer Revolverblätter reagiert.
Nun ja, es gibt natürlich immer diese Propaganda gewisser Medien, aber man muss auch sagen, im Vergleich zu früher, etwa vor Duellen mit dem anderen Erzfeind, mit Deutschland, halten sich doch die meisten Zeitungen auffallend zurück. Eine der übelsten Boulevardzeitungen versuchte sogar abzudämpfen und schrieb, es handle sich da ja nicht um einen Krieg heute Abend, sondern bloß um ein Fußballspiel. Das ist auch die Meinung der meisten Polen, die dieser geschürten Aufregung wenig abgewinnen können. Das heißt aber nicht, dass da kein Zündstoff drin ist. Das polnisch-russische Verhältnis ist aus verschiedenen Gründen belastet und gerade die russischen Fans hier in Warschau, die sind doch ziemlich unberechenbar.
In der Stadt sind Zehntausende Russen und die wollen offenbar heute durch Warschau marschieren. Wird das in Polen als Provokation gesehen?
Ja und nein. Also die Warschauer Stadtbehörden, die haben diesen Marsch der russischen Fans aus Anlass ihres Unabhängigkeitstags ja ausdrücklich bewilligt, mit der Begründung, Polen sei ein freies Land, jeder dürfe demonstrieren, wie er wolle. Auf der anderen Seite sehen es manche sicher nicht gerne, wenn Russen da durch Warschau marschieren. Gewisse nationalkonservative Kreise fühlen sich an ungute frühere Zeiten erinnert, manche sogar an den polnisch-russischen Krieg um Warschau 1920. Entsprechende Vergleiche, so unsäglich sie auch sind, wurden gemacht. Also eine gewisse Provokation wird in diesem Marsch bestimmt gesehen.
Es sind große Sicherheitsmaßnahmen aufgezogen worden. Viele Leute haben einen kühlen Kopf. Trotzdem gibt es Hitzköpfe. Also haben Sie das Gefühl, wie groß ist die Gefahr, dass es zur Eskalation zwischen militanten Fans kommt?
Es ist schwer zu sagen und mit Prognosen sollte man vorsichtig sein. Im Moment, glaube ich, wird nichts passieren. Die Sicherheitsvorkehrungen sind massiv. Auf jeden russischen Fan kommt praktisch ein polnischer Polizist. Aber man weiß einfach nicht. Man weiß nicht, was passieren kann, wenn sich plötzlich die unberechenbaren polnischen Hooligans ins Geschehen einschalten, die sich bisher sehr zurückgehalten haben. Oder wenn die russischen Fans zum Beispiel den Anstand verlieren, wenn sie zum Beispiel wegen der ungelösten Flugzeugabsturzkatastrophe von Smolensk provozieren. Es gab ja eine Ankündigung, sie wollten als Zeichen der Verachtung Papierflieger aufs Spielfeld werfen. Dann ist wirklich schwer abzuschätzen und schwer zu sagen, was dann passiert.
Marc Lehmann, Sie sind nicht nur unser Osteuropa-Korrespondent, Sie sind auch ein großer Fußballkenner und Liebhaber. Wie wird das Spiel heute Abend ausgehen?
Nun, die Russen haben im ersten Spiel einen sehr guten Eindruck gemacht, die Polen weniger. Sie waren da gegen Griechenland in der zweiten Halbzeit doch sehr verunsichert. Und so wichtig ein Prestigesieg gegen die Russen für den Gastgeber auch wäre, für mich ist Russland heute der klare Favorit.
Klare Sache also für unseren Osteuropa-Korrespondenten Marc Lehmann. Spielbeginn, wie gesagt, ist um 20.45 Uhr. Bereits um 18 Uhr treffen in dieser Gruppe Tschechien und Griechenland aufeinander. Info 3, das Nachrichtenmagazin auf DRS3, DRS4 News und DRS Virus im Netz, drs.ch. Mein Name Daniel Hofer.